Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
Und wir befassen uns heute mit Fragen des Lifestyles in der zweiten Hälfte des Lebens. Altenteil heißt diese Ausgabe der Echtzeit. Grandma rockin' in her rockin' chair,
putting pin curlers in her old gray hair. Senior bezeichnet einen älteren Menschen, einen Menschen im Rentenalter oder Ruheständler.
Starbucks kooperiert mit der mexikanischen Bundesbehörde für Senioren. Das Ziel, ältere Menschen wieder ins Arbeitsleben zu integrieren.
Der Rollator geht halt auch in unterschiedlichen Kontexten auf, ne? Also wenn Sie in der Wohnung sind, ist es wieder was anderes, als wenn Sie auf der Straße sind.
Unsere Landsleute mit diesen Videos und das wird immer noch verkauft.
Aber es gibt doch keine Videorekorder mehr.
Ach Opa, ach Opa, das ist schon lange her. Der Wind von damals weht schon lang nicht mehr.
Ja, die Echtzeit wird in dieser Woche zum alten Teil. Das meinen wir bewusst doppeldeutig. Es geht ums Älterwerden und um alte Teile. Vintage-T-Shirts beispielsweise, die von einer Händlerin auf Flohmärkten weltweit gesucht und gefunden werden. Oder um VHS-Kassetten mit türkischen Filmen, die Fatma Ergin in ihrem Laden in Berlin-Wedding immer noch beherbergt. In Mexiko-Stadt werden Rentner zu Baristas umgeschult, weil sie sich für den Lebensabend noch etwas dazu verdienen müssen. Und dann gibt es noch ein besonderes Teil für die deutschen Alten, den Rollator. Was der gestalterisch noch für ein Potenzial entwickeln kann, klären wir ebenfalls. Das Altenteil, damit beschäftigen wir uns in dieser Echtzeit. Und wenn man an die Lebensart von älteren Menschen denkt, an die Fortbewegung, da kommt einem vor allem ein Teil, ein Gebrauchsgegenstand in den Sinn, der Rollator. Eine Gehhilfe mit Rädern, in dieser Form erfunden 1978 in Schweden, aber auch hier aus dem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Ob aus dem Funktionsgerät auch ein Utensil des guten Geschmacks werden könnte, will ich jetzt mit dem Produktdesigner Detlef Rhein besprechen, Professor an der Mothesius Kunsthochschule in Kiel, wo es einen Studiengang gibt, der sich mit Medical Design beschäftigt. Hallo.
Hallo.
Herr Rhein, geht man als Designer eigentlich ständig durch die Welt und denkt darüber nach, wie man das, was man sieht und benutzt, irgendwie besser gestalten kann?
Ja, das könnte man. Sicherlich ist das auch so, dass man viele Momente hat, wo man stolpert, aufmerksam wird. Aber wenn man das den ganzen Tag machen würde, würde man sicherlich auch dem Wahnsinn nahe sein.
Okay, dann frage ich Sie einmal ganz konkret, was Sie denn sehen, wenn Ihnen Leute mit Rollatoren begegnen, was Sie dann denken?
Das, was ich da wirklich auffällig finde, ist, dass wenn man das zunächst mal im internationalen Vergleich sieht, dass es Länder gibt, wo man den kaum sieht und in Deutschland sehr häufig.
Wo ist Ihnen das aufgefallen, dass man den kaum sieht?
Ja, also interessanterweise war ich vor kurzem im Mai im Rahmen einer Studienfahrt in Japan. Und das ist ja nun das Land, wo ein sehr hoher Altenanteil zu verzeichnen ist. Und da finden Sie eigentlich so gut wie keine Menschen im öffentlichen Raum, die mit dem Rollator durch die Gegend fahren oder den nutzen. Und das ist ja zunächst mal interessant. Das andere ist natürlich sehr begrüßenswert. Es ist ja sehr wünschenswert, dass Menschen im hohen Alter auch mit Einschränkungen mobil bleiben, ihr Leben gut organisieren können, selbstständig sind. Andererseits, es ist ja eine Art von Manifestation einer Einschränkung. Und das ist es immer gleichzeitig. Und gerade beim Rollator, wenn man den vergleicht, auch mit anderen Gerätschaften oder Produkten, fällt das schon auf, dass wir da in einer Situation sind, wo wir noch nicht drüber hinweggekommen sind oder wo es dem immer noch eingeschrieben ist, dass wir diese Sichtbarkeit der Einschränkung haben.
Das heißt, der Rollator ist in Ihrer Wahrnehmung gar nicht so sehr eine Hilfe, sondern quasi ein Verstärker des Makels oder des Eingeschränktseins, weil das Gerät das irgendwie überdeutlich macht, dass man Hilfe braucht.
Ja, also es ist eine Hilfe, ganz klar, aber im gleichen Moment ist es genau das, was Sie sagen, es ist auch eine Überzeichnung. Es ist eine Struktur, die schon auch komplexer ist. Wenn man jetzt sagen würde, ja, das ist eine Brille doch auch. Das ist doch auch sowas wie eine Prothese. Dann ist es aber so, dass die natürlich auch im Laufe der Zeit sich viel mehr auch zum Mode-Accessoire entwickelt hat. Und es ist einfach auch etwas, was nicht so raumgreifend ist wie ein Rollator.
Hm. Ne? Was bedeutet das jetzt für diese gestalterische Ebene? Was bedeutet das für Sie oder Ihre Kollegen, die Produktdesigner? Was kann man damit machen, damit sich das sozusagen analog vielleicht zur Brille irgendwie entwickeln kann?
Hm. Ja, das ist ja eine schöne Frage. Sobald Sie anfangen, sich über eine Sache Gedanken zu machen, stellen Sie halt fest, dass es sehr schnell sehr komplex wird. Beim Rollator ist es ja so, dass wenn Sie den nutzen, dass Sie dann gleichzeitig auch das im Prozess nutzen. Ne? Sie haben ja eine Zeitdauer, Sie haben verschiedene Situationen, in denen Sie diesen Rollator verwenden. Beim Einkaufen müssen Sie durch die Kasse durch, da müssen Sachen rein, da müssen Fahrstuhl nutzen, vielleicht Treppen hochsteigen. Das geht ja übrigens auch nicht mit dem Rollator. Ne? Hm. Also Sie haben so verschiedene Stufen in der Nutzung. Und der Rollator geht halt auch in unterschiedlichen Kontexten auf. Ne? Also wenn Sie in der Wohnung sind, das ist wieder was anderes, als wenn Sie auf der Straße sind oder wenn Sie Menschen besuchen. Diese Kontextfragen und diese Prozessfragen, die muss man natürlich auch erstmal verstehen. Die muss man sich ja erschließen.
Aber schaut man jetzt nochmal sozusagen ästhetisch oder auf die Gestalt des Ganzen, gibt es denn da schon Ansätze, den irgendwie interessanter oder anders, designaffiner zu gestalten? Sehen Sie da irgendwelche Bewegungen?
Was Sie jetzt beobachten können, ist, dass die Strukturen der Rollatoren gleich sind, aber dass es Variationen im Material gibt. Es gibt dann vielleicht so Funktionsaddition, dass dann Elektroantriebe hinzukommen, dass Sitzgelegenheiten mit integriert sind, dass sie Staufächer haben, aber es sind immer noch die gleichen Strukturlogiken. Also an der ästhetischen Seite differenziert sich das momentan aus, auch in den Möglichkeiten, die das Material in der Formgebung dann eröffnet. Ne? Also dass es dann schnittiger wird, es wird raciger. Ja. Mhm. Das sieht man dann halt auch. Wow. Dass man, das sieht man dann auch, dass das dann auch an Geschwindigkeit zunehmen soll in der Gestaltung. Ja.
Man muss ja aufholen mit den E-Rollern vermutlich.
Mhm. Wir haben noch nicht den Schritt, wo wir das nochmal anders verstanden haben.
Dann lassen Sie uns doch, wenn Sie einverstanden sind, mal da so ein bisschen gedanklich experimentieren. Gibt es was Sie persönlich ändern würden oder was geändert werden müsste, damit der Rollator quasi die Rolle als Problemanzeiger, so wie Sie uns das eben geschildert haben, verliert? Also wie der schön werden könnte, quasi ein Gerät, das schmückt?
Also ich fände das unheimlich schön, wenn man etwas hätte, was es besser leistet, dass es da ist und dass es auch wieder weg ist. Also dieses bei mir sein und wieder weg sein.
Einklappbar sozusagen.
Ja, ne, also in der Größe veränderbar, stark veränderbar, aber auch veränderbar im Sinne von, ich kann es auch benutzen für kürzere Strecken als eine Art von Gehstock, wenn Sie so wollen. Ne? Also dass die Arten der Nutzung sich auch stärker verändern und transformieren können. Also dieses Bei-mir-Sein, diese Präsenz, Absenz, das Verschwinden und das Wieder-Dasein, das sind so Fragen, die, wenn das eine starke Ausprägung hätte, die ich sehr schön finde. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe vor langer Zeit Zivildienst gemacht im Altersheim und da haben sie halt auch gesehen, dass die Dinge, die brauchen ja auch Fürsorge, die Rollatoren, ja, und auch die anderen Hilfsmittel, die werden dreckig, die gehen kaputt. Also gerade diese Durabilität, dieses Belasten, dass das denen eingeschrieben ist, wenn sie einen Reisekoffer nehmen aus Aluminium, der kennt dann so im Laufe seiner Zeit seine Patina und er ist sehr tolerant. Verletzungen gegenüber, wenn Sie so wollen, Beschädigungen. Und wir denken solche Dinge immer nur von im Verkaufsraum und das muss blinken und glänzen, aber eigentlich kaum mit den Veränderungen im Laufe der Zeit.
Also man muss ans Material ran. Was mir jetzt da auch noch einfällt, ist der Fahrradhelm. Das ist auch so ein Gebrauchsgegenstand und der hat es ja irgendwie so von der puren Funktionalität auch so ein bisschen zu so einer Art Design-Objekt geschafft. Kann sich der Rollator da vielleicht was abgucken?
Beim Fahrradhelm hat das auch zu tun, auch mit Materialtechnologie, mit Herstellungsverfahren, wie Dinge geschäumt werden können, komplexere Geometrien, 3D-Cut-Programme, das hat ja auch zu einer Befreiung der Form geführt. Andererseits sehen Sie aber auch wieder, dass es sehr einfache Gestaltungen gibt bei den Fahrradhelmen, das sind immer so Gleichzeitigkeiten. Es ist ein Mode-Accessoire geworden. Es hat aber auch zu tun damit, dass es ein verstärktes Bewusstsein gibt für Sicherheit im Fahrradverkehr. Ne? Also das sind ja auch immer begleitende Geschichten. Dieses Rufen, ich mache jetzt etwas schön oder ich gestalte das nach ästhetischen Kriterien, das braucht ja einen Resonanzboden.
Ne? Aber da würde ich gerne drauf eingehen. Also Resonanzboden, das ist ja was, was auf uns zukommen kann. Denn wir wissen ja alle, die Menschen auch hierzulande werden immer älter. Und die, die viel Geld dafür ausgeben, hochwertiges Alltagsdesign, sich damit zu umgeben, Die Gruppe wird vermutlich auch ansteigen. Insofern wird dann auch die Nachfrage, könnte man jetzt hypothetisch denken, die Nachfrage nach dem Rollator als modisches Utensil, könnte man zumindest denken. Meinen Sie, es ist eine Frage der Zeit?
Es ist sicherlich eine Frage der Zeit. Allein die Altersstruktur zeigt das ja schon an, ne? Also wir stehen da ja vor einer starken Veränderung, vom starken demografischen Wandel. Das ist absolut absehbar. Da werden sich auch Wertehaltungen verändern, da werden sich auch Erwartungen verändern. Das wird Auswirkungen haben, ganz klar. Also ich denke, dass das einerseits Fragen sind so in eine Richtung, was jetzt die Höherwertigkeit anbetrifft, aber es wird sich auch sicherlich ausdifferenzieren in verschiedenen Äußerungen. Das sehen Sie ja auch gerade im Fahrradhelmbereich, was ich meinte, dass es ja einfache Dinge gibt, dass es ja hoch ausdifferenzierte Gestaltung gibt. Das wird sich auch weiter so auftun.
Und so hat der Rollator das Zeug, zum modischen Must-Have zu werden. Alles eine Frage der Zeit, sagt Detlef Rhein, Produktdesigner und Professor an der Mothesius Kunsthochschule in Kiel. Vielen Dank für das Gespräch. Und hier im Echtzeit-Podcast blicken wir jetzt auf eine Facette des alten Teils in Mexiko-Stadt. Dort schulen Rentnerinnen und Rentner nämlich zum Barista um, denn für viele der alten Leute ist der Verdienst schlicht lebensnotwendig. Eine soziale Absicherung gibt es für Senioren in Mexiko nämlich kaum. Christina Fimöbus geht mit uns jetzt Flat White trinken.
Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Un delicioso bagel.
Starbucks verkörpert Lifestyle, ist Elita Rodriguez Lebensfreude. Sie ist eine quirlige Frau, freundlich, offen, immer für ein paar nette Worte zwischen Tür und Angel zu haben. Multitasking für die 68-Jährige kein Problem. Das kann sie bei ihrem Job hier in der Filiale in Mexiko-Stadt auch gut brauchen. Bei einem globalen Franchise-Unternehmen wie Starbucks muss es schnell gehen. Seit knapp einem Jahr arbeitet Elita Rodriguez als Barista, wie es hier heißt, also als professionelle Kaffeezubereiterin.
Mir gefällt es, unter Leuten zu sein. Das Beste, was wir machen können, ist, uns zu beschäftigen. Ich komme glücklich hierher.
Eigentlich ist Estelita schon aus dem Berufsleben ausgestiegen. Zu Hause rumsitzen kommt für sie aber nicht in Frage. Die Mexikanerin ist Teil eines Pilotprojekts für Lateinamerika. In ihrer Filiale bedienen fast ausschließlich Pensionäre, Mindestalter 60+. Starbucks kooperiert mit der mexikanischen Bundesbehörde für Senioren. Das Ziel, ältere Menschen wieder ins Arbeitsleben zu integrieren.
La mayoría de la gente que...
Die meisten bekommen kaum Rente in Mexiko. Meine Rente ist ganz okay, aber ich muss trotzdem zuarbeiten, damit es fürs Leben reicht.
Vielen Menschen geht es wie Geraldo. Teils leben Senioren in Mexiko sogar in absolut prekären Verhältnissen. Eine flächendeckende Rentenversicherungspflicht gibt es nicht. Mehr als die Hälfte aller Mexikaner arbeitet schwarz. Viele halten sich mit Jobs als Straßenverkäufer oder Gärtner über Wasser. Geraldo war früher Buchhalter, arbeitete vom Schreibtisch aus. Dementsprechend fällt es ihm auch ein Jahr nach Start des Projekts manchmal schwer, beim hektischen Rhythmus einer Kaffeehauskette mitzuhalten. Flat White, Karamellmokka oder Cappuccino auf Eis mit Macadamia-Splittern. Da verliert der Mann mit dem grauschwarz meliertem Haar manchmal den Überblick, wenn er mit seiner grünen Schürze hinterm Tresen an den Geräten hantiert.
Es sind so viele Rezepte, man muss total vorsichtig sein. Vor allem, wenn ich eisgekühlte Getränke machen soll, dann denke ich immer, oh nein, das will ich nicht.
Aber auch Geraldo kommt gern zur Arbeit. Um mithalten zu können, haben die Älteren kürzere Schichten als die Jungen. Bezahlt wird für alle gleich. Wie hoch die Löhne sind, will hier niemand verraten. Das Gehalt läge über den Mindestlohn von umgerechnet etwa 140 Euro im Monat. Geraldo plant, noch etwa 3 Jahre zu arbeiten. Rentnerin Estelita will noch so lange bleiben, wie es nur geht.
Ausruhen kann ich mich auch noch, wenn ich unter der Erde liege.
Für die Mexikanerin ist der Barista-Job gut für den Geldbeutel, für Starbucks gut fürs Image. Immer wieder war das Unternehmen in der Vergangenheit auch in Deutschland wegen schlechter Arbeitsbedingungen in den Medien. Es plant jetzt, weitere Seniorenfilialen in Mexiko zu eröffnen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich stellte den Topf mit Rhabarbersaft in die Kammer und wollte gerade das nächste Bündel abziehen und einkochen. Frau Doktor hatte einen Brief in der Hand und sagte, stellen Sie sich vor, Felix hat überlebt, Felix hat überlebt. Die Kinder waren beim Auspacken, ein Paket aus Übersee war angekommen. Außer den Streuseln, die ich gleich verwenden konnte, war auch Schokoladensirup darin. Hirsche, bitterer, zähflüssiger Sirup. Was sollte man damit machen? Aber die Brombeermarmelade, die schmeckte köstlich. Besser als mein eingekochtes Holunderbeergelee. Die Kinder waren verrückt danach und aßen die halbe Nacht. Ich wunderte mich, dass sie so lange aufbleiben durften. Zwieback mit Jam.
Jetzt haben wir noch einen Stationsnamen. Kalker Friedhof.
Oh, das ist schwer.
Ja.
Nächster Halt. Kalker Friedhof. Es war zu warnend, glaube ich. Es war zu viel Kalk eigentlich.
Ja, vielleicht kannst du nochmal ergänzen. Übergang zum Jenseits.
Ah, als Sprechübung. Mhm.
Nächster, dass wir vielleicht es auch dann einspielen wollen in der Bahn. Mhm.
Nächster Halt, Kalker Friedhof. Übergang zum Jenseits.
Mhm. Sehr schön.
Ja?
Ja.
Gut.
Das können wir so nehmen.
Richtig. Man ja direkt rübergehen. Ja.
Das Altenteil hat uns interessiert hier in dieser Echtzeit. Wir haben uns mit dem Produktdesign von Rollatoren beschäftigt und in einer Espresso-Bar in Mexiko-Stadt haben wir uns mit Senioren getroffen, die ihren Lebensabend dazu nutzen, die Barista-Kunst zu erlernen. Vom Altenteil geht's jetzt zu Altenteilen. Kemal Hür nimmt uns mit zu einem Überbleibsel aus der Vergangenheit. In eine Videothek. Sie wissen schon, diese Orte, wo man Filme gespeichert auf VHS-Kassetten ausleihen konnte. In Berlin-Wedding hat sich eine türkische Videothek ins YouTube und Streaming jetzt hinübergerettet. Kemal, Sie waren im Wedding. Wie sieht's aus in dieser Videothek?
Ich habe mich dort einerseits gefühlt wie einem türkischen Wohnzimmer aus den 80er Jahren, aber auch wie in einem Museum. Für mich persönlich war das eine echte Zeitreise in die 80er Jahre, denn ich war selbst vor 30 Jahren oft in solchen Videotheken und habe türkische Filme ausgeliehen. Und in diesem kleinen Laden, Ergin Kasetçilik heißt der, im Wedding, scheint die Zeit völlig stehen geblieben zu sein. Ein etwa 3 Meter schmaler und vielleicht 6 Meter langer Raum. Rechts eine Theke, wenn man reinkommt. Dahinter die Regale voller türkischer Musikkassetten. Einige CDs und im hinteren Teil links an der Wand viele Regale, die sind vollgestellt mit Videokassetten. Und die Wände, die sind tapeziert mit Postern von türkischen Sängern.
Gut, also vor 30 Jahren, da war das normal. Aber warum gibt es jetzt so einen Laden noch?
Das habe ich Levent Ergin gefragt, den Sohn der Betreiberin Fatma Ergin, der seine Eltern im Laden öfter besucht und der auch da war, als ich in den Wedding gefahren bin. Levent Ergin spricht im Gegensatz zu seinen Eltern auch Deutsch.
In den 80er Jahren war das natürlich ein Highlight, wo damals keine Satellitenschüssel war, wo unsere Landsleute nur mit diesen Videos halt das alles erleben mussten. Natürlich ist es im Jahr jetzt 2019 alles anders. Das kann man streamen, kann man runterladen. Aber das ist natürlich alles hier Highlight und das wird immer noch verkauft.
Also tatsächlich. Aber es gibt doch keine Videorekorder mehr. Sie haben es ja gesagt, die Filme werden gestreamt. Jetzt haben wir Blu-ray, vielleicht möglicherweise noch DVDs. Ist das denn einfach eine Nostalgie? Also ist das sowas wie Schallplatten?
Genau, das ist eine Nostalgie, auf jeden Fall. Das ist für die auch ein Highlight. Die wollen auch damit weiterleben.
Und weiterleben ist ein sehr bezeichnender Begriff in Bezug auf die Mutter von Levent Ergin. Ich hatte den Eindruck, dieser Laden ist der Lebensanker von Fatma Ergin.
Klingt interessant. Erzählen Sie uns von ihr.
Fatma Ergin ist heute 72 Jahre alt und eigentlich Rentnerin. Sie kam 1978 aus der Türkei nach Berlin, hat einige Jahre in einer Kunststofffabrik hier gearbeitet, wo ihr Mann schon vor ihr angefangen hatte. Die Ergins haben 3 erwachsene Söhne und 7 Enkelkinder. 1986 war das, als Frau Ergin diese kleine Videothek eröffnet hat, als diese Läden vor allem in Neukölln, Kreuzberg und Wedding wie Pilze aus dem Boden schossen. Jetzt gibt es keine Video- und Kassettenrekorder mehr, aber sie hält dort die Stellung. Der Laden ist ihr Ein und Alles, sagt sie. Sie verbringt nicht nur ihre Tage, sondern tatsächlich ihr ganzes Leben dort. Leider spricht sie kein Deutsch. Frau Ergin sagt sinngemäß, es macht mir Freude, mit und in meiner Vergangenheit zu leben, diese Filme zu sehen, mich an alles zu erinnern. Wenn ich dieses Geschäft betrete, fühle ich mich erleichtert. Ich habe nicht mehr die wirtschaftlichen Erwartungen von damals. Aber das ist meine Lebenskraft und die Lebensquelle, oder wie man das auch immer nennen will.
Klingt also nach einem Ort voller Energie. So wie Sie das beschreiben, lädt er denn tatsächlich ein zum Verweilen?
Einladend ist relativ. Im hinteren fensterlosen Bereich steht eine Sitzgarnitur aus den 80er Jahren, wie in sehr vielen Wohnungen türkischer Familien damals. Das sind gemusterte Polstersofas, Dreisitzer, Zweisitzer. Sonst gibt es keine Möbel und der kleine Raum scheint seit Jahrzehnten nicht renoviert worden zu sein. Das hat etwas von einem Museum und Fatma Ergin erklärt das so. Sie sagt, meine Kinder wollen den Laden renovieren. Aber ich erlaube das nicht. So gefällt er mir besser. So wie er aussieht, macht es mich glücklich hier. Ich lebe die alten Tage nochmal und nochmal. Und das waren richtig schöne Zeiten.
Kemal Höhe, Sie haben auch schon in den 1980er Jahren in Berlin gelebt. Welche Erinnerungen haben Sie an solche Videotheken?
Es war Anfang der 80er Jahre, als es plötzlich überall türkische Videotheken gab, so ganz, ganz plötzlich. Die Rekorder dafür haben aber mindestens 1000 D-Mark gekostet.
Wow.
Und es gab kaum eine Familie, die keinen dieser Videorekorder im Wohnzimmer hatte. Diese teilweise winzigen Videoverleihgeschäfte platzten aus allen Nähten, voller Filme und aber auch voller Kunden. Familien besuchten sich damals und sahen an den Wochenenden bis zu 6 Filme hintereinander. Tatsächlich, ich kenne eine Familie, die hatte 2 Videorekorder. Sie haben jeden ausgeliehenen Film kopiert und haben innerhalb einiger Jahre wahrscheinlich alle verfügbaren türkischen Filme zu Hause. Und zwar, also die Spanne ist von Yılmaz Güneş Yol, Der Weg, der hatte in Cannes die Goldene Palme bekommen, bis zu Der Mann, der die Welt rettet, ein türkischer Film, der in den USA damals als schlechtester Film ausgezeichnet wurde. Und ich kann mich erinnern, dass Klassenkameraden montags im Unterricht in der Schule halb eingeschlafen sind, weil sie bis spät in die Nacht Filme geschaut haben. Das war übrigens bei Levent Ergin, der ja an der Quelle saß, ähnlich. Und jetzt Hand aufs Herz. Haben Sie mal die Schule geschwänzt oder haben Sie verschlafen, weil Sie bis spät in die Nacht Filme geguckt haben?
Ja, okay, das muss ich natürlich zugeben. Ja, das habe ich. So ist es gewesen, ja.
Was war dann Ihre Ausrede in der Schule?
Ach ja, kann mich jetzt sehr schlecht erinnern, aber ich gehe davon aus, ja, verschlafen oder ich hatte Bauchschmerzen, halt das Übliche.
Die Frage von Bildschirmzeit gab es also auch schon vor 30 Jahren, ist also doch nicht ganz so neu, wie wir manchmal glauben wollen. Werden denn die Filme in dem Geschäft, in dem Sie waren, immer noch verliehen und wenn ja, an wen?
Verliehen werden sie nicht, sie werden verkauft und erstaunlicherweise nur für 5 Euro heute. Die Musikkassetten auch, 5 Euro pro Stück. Wer die Kunden sind, das wissen die Ergins auch nicht genau. Es sind Sammler und Nostalgiker, die noch einen Videorekorder wahrscheinlich zu Hause haben. Manchmal melden sich die Kunden auch aus anderen Städten und bestellen den einen oder anderen Film. Andere, das sagte Levent Ergin, hätten schon aus der Türkei angerufen und Musikkassetten bestellt. Das hört sich nach einem erfolgreichen Online-Shop an, aber diese Verkäufe sind eher selten. Also die Ergins können sich von ihrem Umsatz nicht die Miete des Ladens leisten. Und die ist nicht nennenswert. Es hat lange gedauert, aber ich habe aus den Eltern und dem Sohn tatsächlich eben herausgekitzelt, dass die Miete unter 100 Euro liegt. Deswegen können sie es auch leisten, den Laden noch weiter zu betreiben.
Also eine Liebhabergeschichte. Sitzt denn die Familie den ganzen Tag in der Videothek und schaut Filme, so wie in den 80ern? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, gar nicht. In dem Laden haben sie gar keinen Videorekorder. Im Laden läuft ein türkisches Radioprogramm den ganzen Tag. Und an all die Filme kann sich Frau Ergin auch nicht mehr erinnern. Wir haben ein bisschen in den Regalen gewühlt. Dort habe ich für meinen Geschmack übrigens einen der besten Filme der türkischen Kinogeschichte entdeckt, Kibar Feyzo von dem Großmeister Atıf Yılmaz. Das ist eine satirische Gesellschaftskritik aus den 70er Jahren. An diesen Film kann sich Frau Ergin wegen des Hauptdarstellers vor allem Kemal Sunal sehr gut erinnern. Er war der populärste türkische Komiker.
Also gut, wir halten fest, Frau Ergin steht mit über 70 Jahren noch jeden Tag in ihrem kleinen Geschäft in Berlin-Wedding, das keinen Umsatz abwirft. Die Miete zahlt sie von ihrer eigenen Rente. Also bleibt die Frage, warum verbringt sie ihre Zeit nicht wie andere türkische Rentner irgendwo am Meer, sondern bleibt dort?
Ja, tatsächlich verbringen viele türkische Rentner die meiste Zeit in der Türkei. Sie pendeln. Die Sommermonate verbringen sie in der Türkei. Im Winter sind sie in Deutschland. Familie Ergin aber macht noch nicht mal regelmäßig Urlaub in der Türkei. Das hat mich auch etwas erstaunt. Nur alle 7, 8 Jahre fahren die Eheleute für 2 Wochen in die alte Heimat. Mehr nicht.
Benim bir meşguliyetim var. Yani bu kapanmasın.
Frau Ergin sagt, ich habe hier eine Verantwortung, ich kann nicht weg, ich kann den Laden nicht einfach schließen. Die Kunden sollen nicht vor verschlossener Tür stehen müssen. In der Türkei langweile ich mich, sagt sie. Und dann habe ich sie gefragt, sie scheinen stark an ihrer Vergangenheit zu hängen, kann das sein? Und sie sagt vermutlich ja, ich weiß aber nicht, ob das am Alter liegt oder einfach daran, dass ich mich hier glücklich fühle. Jedenfalls fühle ich mich anderswo nicht wohl. Ich will schnell wieder zurück hierher kommen. Ja, und so mit diesen Worten habe ich mich von Familie Ergin und ihrem musealen Refugium verabschiedet. Frau Ergin wollte noch einen Tee trinken und den Laden wie jeden Tag um 18 Uhr schließen, ob mit oder ohne Kundschaft. Und ihr Mann sagte, aber wir sind das älteste Geschäft hier in dieser Straße im Wedding und alle kennen uns und sie nennen mich Muhtar. Muhtar ist das türkische Wort für Dorfvorsteher oder Bürgermeister.
Ladenschluss um 18 Uhr. Fatma Ergin in ihrer Videothek in Berlin-Wedding, Kemal Höhe, hat sie für uns besucht. Vielen Dank. Und weiter geht es mit den alten Teilen. Wobei natürlich klar ist, alt ist nicht gleich alt. Alt ist relativ. Alt kann Schrott und Müll meinen. Alt kann aber auch antik sein. Kostbar, vintage, hip sogar. Und das bringt uns direkt zu Annie Hataraki aus Düsseldorf. Sie reist durch die Großstädte der Welt und sucht nach alten Teilen, nach seltenen Band-Tour-Shirts, die sie dann auf ihrem Instagram-Account Anything Vintage zeigt und verkauft. Yeshim Alioğlu hat sie für uns besucht und zum Flohmarkt begleitet.
Ich bin mit La Isla Bonita von Madonna in den Schlaf gesungen worden durch meine Eltern. Und das erste Stück, was ich auf dem Keyboard spielen konnte, war In the Air Tonight von Phil Collins. Ich habe einfach einen Background in den 80ern und 90ern. Und mit der ganzen Szene, Musik und Sport und Musicals bin ich halt aufgewachsen.
Annie Hataraki sieht aus wie eine junge Frau, die Imagewerbung für Kalifornien machen könnte. Langes blondes Haar, sonnengebräunte Haut, leuchtend blaue Augen, ein herzliches Lächeln und gut gelaunt. Statt Beachlook trägt die Düsseldorferin ein düsteres Tourshirt von The Cure. Dazu Glitzersandalen und einen alten Chanel-Gürtel. Und es passt alles zusammen. Annie hat ein Händchen für Style und vor allem für Retro-Style, Vintage.
Du spürst das schon. Also wenn du das anfasst, du hast halt diesen Griff, den gibt's nur, wenn diese Shirts mindestens 25 Jahre alt sind. Die haben halt so nicht so eine Festigkeit, sondern die fallen eher so runter am Körper. Die haben halt dieses Faded Grey meistens, wo du siehst, das ist halt schon 150 Mal gewaschen. Das hat einfach einen besonderen Charme.
Als sie selbst immer häufiger auf ihre Bandshirts und Trikots angesprochen wurde, kam Annie Hataraki die Idee zu Anything Vintage. Sie war schon in New York, Los Angeles, Tokio, Paris, London und den Benelux-Staaten auf Märkten und in Secondhand-Shops auf der Suche. Und manchmal findet sie einen Schatz, wie bei ihrer letzten T-Shirt-Reise nach Tokio.
Ich habe ein Tourshirt von Vanilla Ice zu der Tour von Ice Ice Baby von 1990. Das ist so wie Björk und Sting, sage ich mal. Das kennt jeder, aber du findest diese Shirts halt nicht. Das sind auch Shirts, wo es zum Beispiel kein Lizenzgeschäft mit gab. Es gibt halt die Großen, die kaufen sich dann zum Beispiel auch Lizenzen von Nirvana oder von Iron Maiden. Und dann gibt es die für 10 Euro in den besagten Stores. Das ist aber dann halt kein richtiges Vintage.
Richtiges Vintage macht einen Unterschied.
Wenn du so ein altes Teil halt findest oder hast, dieses Teil hat, erzählt dir unfassbar viel. Es gibt dir Emotionen, es gibt dir eine Geschichte. Ich glaube, das älteste Teil, was ich habe, das ist über 40 Jahre alt, was dieses Shirt alles erlebt hat. Also wer hat das getragen? Und dann kommt es in meine Hände und dann kommt es irgendwann in deine Hände.
Je älter, umso wertvoller. Heute geht es auf Vintage-Jagd auf einen Flohmarkt in den Niederlanden.
Ich bin aufgeregt. Ich bin immer so wie so, wow. Was findet man? Hat man Glück oder hat man kein Glück? Wir sind ja jetzt auch relativ lange gefahren. Das weißt du vorher nicht. Du kannst es ja leider nicht bestellen.
Alte Möbelstücke, Neuware, Schallplatten, Spielzeug und jede Menge Klamotten. Hier wird alles verkauft, teilweise bunt gemischt, auf lauter Haufen. Sehr unübersichtlich. Nicht für Annie Hataraki. Mit einer Mischung aus Kennerblick, Neugier und Vorfreude durchforstet sie die Stände. auch um zu wissen, wo das Wühlen nicht lohnt.
Zum Beispiel jetzt hier an dem Stand, da sehe ich schon auf den ersten Blick, da brauchen wir gar nicht tiefer gucken, bringt nichts. Ist jetzt mir zu viel Paisley, Hawaii, alte Hemden, alte Hosen.
Die Suche geht weiter, vorbei an Tischen mit Hippie-Mode, Schmuck, Sneakern. Es vergehen 1,5 Stunden, bis Annie Hataraki an einem vielversprechenden Stand mit Trainingsjacken zu wühlen beginnt.
Ich erkenne die einfach irgendwie. Die haben dann so 2-3 Pieces, die so rausstechen und dann weiß ich, okay, hier muss ich ein bisschen tiefer schauen.
Um einen Schatz zu heben.
Wow, ich habe was gefunden. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Und es hat auch eine super gute Haptik. Es ist in einer super guten Kondition und es ist ein richtig wertvolles Trikot. Von Michael Jordan, von den Chicago Bulls. Richtig, richtig, richtig cool. Das kann ich auf jeden Fall in meinem Hall zeigen am Sonntag. Und ich weiß jetzt schon, meine NBA-Fans werden sich freuen. Voll toll.
Warum, weiß sie ganz genau.
Du siehst halt richtig, wie hier der Schriftzug schon so ein bisschen faded ist. Aber trotzdem ist das Trikot in einem guten Zustand und sowas findet man halt total selten, dann auch noch original. Also es ist einfach richtig gerade mega Glück.
Mehrere Stunden Autofahrt, mehrere Stunden auf dem Markt. Alles nur für dieses eine Trikot. Was anderes hat Annie Hataraki heute nicht gefunden.
Aber dieses eine Teil ist halt so besonders. Und jetzt muss ich schnell nach Hause fahren, es waschen lassen und behandeln. Und dann kriegt es mein schönes Etikett. Dann wird es verfilmt und findet hoffentlich einen liebevollen Besitzer.
Das alte Teil auf der Haut. Das kann gern mal 200 oder auch mal 350 Euro kosten. Yeshim Aliolu über die Suche und das Finden von Vintage-Tour-Shirts.
Klassik drastisch.
Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striso
und Axel Ranisch.
Hurra, es geht weiter mit unseren Klassik-Nerds. Und die Pause haben die beiden produktiv genutzt. Das Buch zur Serie ist fast fertig und 8 neue Podcast-Folgen sind entstanden. In der ersten Folge gleich geht es um ein Werk der Minimal Music von Philip Glass.
Axel, sag mal, wir haben uns so lange nicht gesehen.
Ich weiß nicht, mehr als ein halbes Jahr.
Mehr als ein halbes Jahr.
Was hast du denn gemacht im vergangenen halben Jahr?
Also jetzt gerade komme ich aus Österreich. Das ist so der letzte große Eindruck. Mein Urlaub war wirklich wunderschön. Und auch einige andere Sachen sind entstanden. Eine Serie in Chile und. Wie war es bei dir?
Ja, Oper. Ich habe viel Oper gemacht. Ja. In Stuttgart, in München.
Beneidenswert.
Ja, und geschrieben. Also tatsächlich ist
jetzt geschrieben.
Ich habe auch geschrieben.
Ja. Woran hast denn du geschrieben?
Das hat irgendwas mit Klassik zu tun. Ja, das könnte unser
Geheimnis. Ja, Geheimnis, genau. Ja, genau. Aber es kommt ja bald raus, kann man an der Stelle schon mal sagen.
Könnte man sagen. Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe heute was mitgebracht, von dem ich weiß, dass du es kennst und magst. Und für mich war es ziemlich neu. Ich kannte den Philip Glass bis dahin also nicht so in seiner umfassenden Schaffen. Und dieses Mal haben wir das Violinkonzert Nummer 1.
Ja, es gibt ja inzwischen 2.
Ich weiß, aber das zweite ist einfach zu lang.
Sagt derjenige, der die Schöpfung mitgebracht hat.
Ja gut, wir haben also das Violinkonzert Nummer 1. Das dauert 25 Minuten. Vielleicht kann man zum Philip Glass am Anfang mal kurz ein paar Sachen sagen, weil das ist einer der interessantesten zeitgenössischen Komponisten. Der Mann hat Filmmusiken geschrieben. Der Mann hat sein eigenes Ensemble gegründet, weil kein Orchester ihn angefragt hat. Der war sein eigener Konzertveranstalter, hat die Metropolitan Opera voll bekommen und hatte immer noch 90.000 Dollar Schulden.
Und er hat die gemietet und...
Gemietet, voll vermietet und voll bekommen.
Du hast gesagt, er war Taxifahrer?
Er war Taxifahrer, er war Möbelpacker, er war Kellner. Alles, um dieses Geld wieder zusammenzubekommen, um seine Verbindlichkeiten zu bezahlen. Aber vor allen Dingen ist er jemand, der wirklich die Minimal Music begründet hat.
Zusammen mit Steve Reich, der ja auch ein Stück weit sein Lehrer war.
Genau, also die neue Musik so ab 1960 in den USA.
Ja, Minimal Music bedeutet eigentlich ganz, ganz kleine motivische Abschnitte, die immer wiederholt werden.
Ja, wie ein Sog in der Badewanne, kann man sagen, in beide Richtungen. Es geht nach oben und nach unten. Es ist immer in kreisenden Bewegungen.
Es sind immer nur ganz kleine Sachen, die verändert werden.
Ja.
Ne?
Jemand sagte mal, es ist, als würdest du auf einer Zugreise aus dem Fenster gucken.
Ja.
Und Landschaft wäre im ersten Moment immer gleich, aber nein, es verändern sich die kleinen Bestandteile.
Und es zieht einen in einen Sog, wie du gesagt hast, der meditativ berauschend ist,
Es ist wunderschön.
Ja, es ist wunderschön.
Er hat Mathematik studiert und Philosophie hat er studiert und er hat sich mit Zwölftontechnik beschäftigt.
Das war Pflicht. Der hat ja an der Juilliard School studiert, eine kurze Zeit zumindest. Man musste damals in Amerika in den 50er Jahren Zwölftonmusik schreiben. Es ging gar nicht anders.
Ja, aber er hat sich dann irgendwann davon abgewendet, von diesem Atonalen und hat eben diese Minimal Music begründet.
Er hat die schöne Erkenntnis gehabt, dass die europäische Avantgarde einfach nichts mit ihm zu tun hat.
Ja. Hast du noch mal ein Beispiel für den zweiten Satz?
Aber unbedingt.
Teil 2. Es ist ein Violinkonzert komplett anders, oder?
Man kann gar nicht sagen, dass das eine Melodie ist eigentlich, ne? Es ist halt... Das ist ein Intervall.
Und die Wiederholung, dieses
und dann
Meditative.
Jetzt mal dieser lange Strich und dann kommt es wieder und jetzt ändert sich was. Nächster Abschnitt. Es ist alles immer sehr genau mathematisch, ne? Es ist. Oh, aber es ist so unendlich schön. Ich habe gelesen, dass er sich eigentlich vorgenommen hat, dass es ein Konzert sein soll, was sein Papa...
Sein Vater, der 16 Jahre vorher schon gestorben war, aber dass er für ihn schrieb in dem Sinne, das hätte ihm gefallen.
Ja, das war doch eigentlich sein erstes wirkliches Orchesterwerk. Ne?
Wirkliches also, Orchesterwerk. Er bezeichnet sich als Theatermusiker. Er hat für seine Frau angefangen, für die Theaterkompanie Werke zu schreiben. Und das ist das erste Werk in dieser Gattung.
Ja, es gab vorher drei wichtige... Opern?
Über Männer, die Welt gewaltfrei veränderten. Einstein, Echnaton und?
Gandhi.
Genau. Er hat 2 Oscar-Nominierungen. Er hat einen Golden Globe. Er hat die Filmmusik geschrieben für The Hours.
Und die Truman Show.
Oh mein Gott.
So schön.
Und ich habe es meiner Frau vorgespielt, die sagte sofort, ja, aber das kommt mir vor, als würde ich das kennen. Das kenne ich doch. Ja klar, es ist überall. Es ist im Alltag angekommen. Es hat den Alltag durchdrungen. Ja. Es ist natürlich in allen populären Medien, vor denen er sich auch nicht scheut, ist es angekommen. Und das ist ein sehr, sehr offener und positiver Aspekt.
Ja, ich muss ganz kurz erzählen, weil das für mich ein Wahnsinnserlebnis war. Ich habe eine Donaukreuzfahrt gemacht 2011 mit meiner Oma zu ihrem 90. Geburtstag und mit meinen Eltern. So, nach 2 Wochen waren wir schon auf dem Rückweg, haben wir in Linz gehalten und ich brauchte mal so irgendwie ein paar Stunden frei. Das war Silvester und Neujahrskonzert, 9. Sinfonie, ich wollte Beethoven erleben. Als ich ankam, habe ich erst gemerkt, nicht Beethoven wurde gespielt.
Und auch nicht Bruckner.
Sondern die Uraufführung der 9. Sinfonie von Philipp Glass.
In seiner Anwesenheit.
In seiner Anwesenheit,
der
war da.
Das ist der Hammer.
Und es war riesig, Riesenorchester, riesige Musik.
Nun hat ja jeder dieser großen Komponisten 9 Sinfonien geschrieben.
Ich habe so eine Angst gehabt, dass er stirbt.
Ist es die letzte?
Ganz ehrlich.
Ja.
Weil viele sind einfach nach der 9., dazu können wir mal eine Sondersendung machen.
Die 9 schicksalshaften Sinfonien der großen Komponisten.
Ja. Nee, Gott sei Dank hat er es überlebt. Mittlerweile ist er über die 9 hinaus mit den Sinfonien. Ja. Also wir haben ihn noch lange.
Dritter Satz.
Tanz, ne? Kommt so ein bisschen Schlagwerk, brasilianische Rhythmen dazu.
Ja, unglaublich polyrhythmisch. Unglaublich. Und der Triangelspieler hat zu tun.
Pass auf, jetzt macht er was Überraschendes. Jetzt ist mal wirklich was anderes. Achtung! Und weil er Mathematiker ist, gleich nochmal.
Ach. Ja, also hat es dir gefallen?
Ja!
Super.
Ach, ich liebe Philipp Glass.
Und wenn Sie Lust haben auf noch mehr Klassik drastisch, alle Folgen der zurückliegenden Staffeln können Sie nachhören auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen auch, den Echtzeit-Podcast zu abonnieren. Ich bin Mandy Schielke und sage danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.